wie es jeden nach der Operation geht, das ist eben das Spannende, das ist bei jedem anders. Du kannst dich nicht drauf verlassen, wenn einer sagt, das war so, dann muss das bei dir nicht auch so sein und das hat sich dann auch so herausgestellt.
Willkommen zurück bei Adipositas und ich, mein Leben mit der Erkrankung. Heute geht es um ein Thema, das in den letzten Jahren an Popularität gewonnen hat, die Adipositas-Chirurgie, also die operative Variante, mit der Erkrankung umzugehen.
Genau, und deshalb sprechen wir heute mit einem Experten auf dem Gebiet, dem Chirurgen Dr. Moritz Felsenreich, mit Gesundheitspsychologin Magister Barbara Andersen, die einerseits Menschen mit Adipositas begleitet und berät und sich andererseits selbst einer Magenoperation unterzogen hat.
Und wir haben heute noch einen weiteren Gast, den lieben Martin, der uns von seinem Leben mit einem Magenbypass erzählt und wie es ihm davor und danach ergangen ist.
Dr. Felsenreich stellt sich jetzt mal selbst vor und erklärt uns auch gleich, wie es hierzulande und weltweit mit der Adipositas-Chirurgie aussieht.
Hallo, mein Name ist Moritz Felsenreich. Ich bin seit 2012, seit dem Ende von meinem Medizinstudium, an der Medizinischen Universität Wien als Allgemeinchirurg tätig und beschäftige mich dort seit 2015 klinisch und wissenschaftlich auch mit der Adipositas bzw. der Übergewichtschirurgie. Und mein klinischer Alltag schaut so aus, dass ich die Patienten, die sich für eine Operation interessieren, ambulant betreue, beziehungsweise sie dann auch für die Operation vorbereite. Dann machen wir die verschiedensten Untersuchungen mit diesen Patienten. Dann wird die Operation selber durchgeführt und dann haben wir auch weiters die Nachbetreuung dieser Patienten. Also prinzipiell ist es so, dass die Adipositas-Chirurgie weltweit stetig ansteigt. Also weltweit sind es derzeit bei etwa 700.000 Eingriffen pro Jahr. In Österreich sind wir bei etwa 3.000 bis 3.500, prinzipiell ansteigende Zahlen. Ja. Ich glaube jetzt eigentlich nicht, dass so oft operiert wird. Es ist so, wenn man jetzt anschaut, wie viele der Patienten in Österreich machen es wirklich. Also es gibt sehr genaue Daten dazu, wie viele würden in eine Indikation für so eine Operation fallen und wie viele machen dann die Operation wirklich. Also es sind ungefähr 1 bis 2% der Patienten, die dann wirklich zu uns kommen, natürlich auf Patientenwunsch. Also ich selber glaube jetzt nicht, dass es hier zu oft operiert wird.
Ja. Okay, das sind ja gar nicht so wenige Operationen in Österreich. Aber in welcher Lebenslage entscheidet man sich eigentlich für so einen doch recht großen Eingriff?
Ja, also die Patienten, die zu uns kommen, das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert, weil sie sind ja prinzipiell nicht erst seit kurzer Zeit so übergewichtig oder adipös und wollen dann aber natürlich immer relativ schnell operiert werden. Und wenn wir ihnen sagen, okay, dieser ganze Abklärungsblock, damit das Ganze sicher wird und damit wir auch die richtige Operation für sie finden, das dauert immer einen gewissen Zeitraum. Da sind sie dann oft einmal auch ein bisschen enttäuscht, aber man muss ihnen auch sagen, das Ganze wird dadurch sicherer, man findet noch wirklich die richtige Operation. Prinzipiell gibt es bezüglich der Operationsindikation sehr relativ genaue Richtlinien. Die sind zwar recht alt, aber das sind auch solche, die von der Krankenkasse derzeit bezahlt werden. Das ist ein BMI von über 40, beziehungsweise wenn auch Beierkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck vorliegen, dann kann man hier 5 BMI-Punkte heruntergehen, dann wäre die Untergrenze BMI von 35. Und das ist sozusagen generell das Konzept, ab dem das von der Krankenkasse bezahlt wird. Wobei man auch dazu sagen muss, jetzt gibt es neuere Studien und neuere Richtlinien, dass man hier bei Patienten, die ausgeprägte Beierkrankungen haben, auch noch weiter hinuntergehen kann, ist aber derzeit von der Krankenkasse noch nicht übernommen.
Wir haben mit Martin gesprochen, der sich 2021 einem Magenbypass unterzogen hat. Er hat uns erzählt, wie er den Entschluss gefasst hat, sich operieren zu lassen.
Mein Name ist Martin, 55 Jahre, verheiratet. Seit 40 Jahren im Schichtdienst tätig. Ja. Und Gott sei Dank Adipositas hinter mir. Das Ganze hat bei mir angefangen, so mit Mitte 20 in etwa, würde ich mal sagen, wo es auf einmal merklich mein Gewicht bergauf gegangen ist und habe dann eigentlich mein halbes derzeitiges Leben mit Diäten und Abnehmen und wieder Zunehmen und den üblichen Jojo-Effekten verbracht. Und wie gesagt, immer mehr war das Gewicht und Abnehmen war eigentlich nie ein Problem und Diäten. Und so gegen Ende 40, wenn man wieder mal denkt, jetzt wird es Zeit, sollte wieder was gegen das Gewicht tun und siehe da, es hat nicht mehr funktioniert. Da war es dann so richtig ausgeprägt. Wie gesagt, ihr wusst, du sollst nichts essen, es ist schlecht und es ist immer mehr, waren immer mehr. Ja, dann habe ich mich eigentlich zurückerinnert, dass ich doch schon einige Leute kenne, die eine Magenoperation hinter sich haben und die das eigentlich alle ganz erfolgreich absolviert haben. Und wir dann einmal zum Erkundigen angefangen, wie war das, was habt ihr gemacht, wie funktioniert das? Ja, und habe dann für mich entschlossen, anders funktioniert es offensichtlich nicht mehr, machen wir das auch. Und so ist es dann gekommen. Habe halt die Notbremsen gezogen, noch halbwegs rechtzeitig oder auch nicht. Für mich im Endeffekt zu spät. Ich meine, es war eben noch nicht so, dass komplett eingeschränkt waren gewisse Sachen, aber du merkst es einfach. Und jeder, der sagt, ich fühle mich mit so einem Gewicht wohl, legt sich selber auch. Also das, wenn ich mal schon beim nach dem Schuhbinden einmal 5 Minuten wieder Pause brauche, dass ich wieder halbwegs eine Luft kriege, dann hat es was. Nein?
Möchte man sich einer Magen-OP unterziehen, muss man zuerst einige Stationen durchlaufen. Dazu gehören zum Beispiel ein diätologisches und ein psychologisches Gutachten.
Magister Andersen hat für uns zusammengefasst, was man wissen muss, bevor man eine Operation in Betracht zieht und warum Aufklärung hier so wichtig ist.
Ja, wenn jemand vorhat, sich einer Magenverkleinerung zu unterziehen, dann ist ein Teil, dass er sich auch einem psychologischen Gutachten unterziehen muss. Und da fragen mich die Personen dann sehr oft, warum muss ich jetzt zu einem Psychologen? Mir fehlt ja nichts, was oft auch stimmt. Aber es kann eben auch sein, dass sich eben eine psychische Instabilität dahinter verbirgt und die ist noch gar nicht zum Vorschein gekommen. Das heißt jetzt aber nicht, dass dann die Person die Operation nicht haben darf. Es ist nur wichtig, dass sie begleitet wird und auch vielleicht behandelt wird. Warum ist das wichtig? Weil so eine Operation einen unglaublich großen Eingriff darstellt und man sagt, das ist ein Live-Event. Also die Veränderungen durch die Operation, die danach gezogen werden, das ist was ein unglaublicher Stressfaktor sein kann. Vor allem, weil Essen auf einmal auch weg ist. Am Anfang ist dieser Wechsel von ich kann noch ganz viel essen, Essen tut mir gut, Essen beruhigt, Essen macht glücklich. Und von heute auf morgen nach der Operation kann man am Anfang nur so 3 Löffel voll essen. Das heißt, Essen fehlt. Wie einem Suchterkrankten, dem er plötzlich sein Suchtmittel weggenommen hat.
Für mich der einzige Negative ist, dass dieses Lebensgefühl und diese Lebensfreude, die man mit Essen verbindet, weg ist. Das ist halt so, wenn man mit Freunden essen geht, spezielle, das Übliche halt, also als Sticker geht man halt gern Buffet essen, nicht, was das Beste, was es gibt. Nicht? Und du sitzt dort und bist noch einer Viertelstunde spätestens am Ende und siehst, wie das probiert er noch und das probiert er noch, dann sitzt er dort und denkst, schön wär's, ne? Und das ist speziell am Anfang, du isst halt, dass du nicht verhungerst, dann Spaß macht das überhaupt keinen mehr. Ne?
Martin hat diese Umstellung nach seiner Magen-Bypass-Operation also auch ordentlich erwischt.
Die psychologische Komponente nach der Operation war eigentlich das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Wie ich mir schon gesagt habe, es ändert sich so viel, es schmeckt auf einmal alles anders. Dir ekelt vor Sachen, die du vorher gerne gegessen hast. Und du erfährst jeden Tag irgendwas Neues. Du hast dann Gusto auf irgendwas, weißt noch, wie es geschmeckt hat. Probierst es, beißt rein. Die stützt die Haare so auf und vorbei, geht schon wieder nicht mehr. Ne? Und das Ganze hat bei mir ungefähr fast ein Jahr gedauert. Ja, dann ist es immer besser geworden, jetzt geht es wieder. Manche Sachen sind nach wie vor so, dass ich sage, früher gern gegessen, jetzt ist es, aber muss nicht mehr haben. Gott sei Dank ist das mit der Geschmacksverwirrung, sage ich jetzt einmal, vorbei. Das schmeckt wieder alles fast so, wie es vorher geschmeckt hat. Die Mengen sind wieder Gott sei Dank mehr geworden, weil am Anfang ist das schon beängstigend. Und wie gesagt, wenn das nicht mehr werden würde, verhungerst du irgendwann wahrscheinlich einmal nicht. Dann hörst du zum Abnehmen nicht mehr auf. Das erste Jahr war wirklich körperlich, muss ich sagen, das Abnehmen selber war wirklich easy. Aber die psychische Komponente war, von der bin ich schwer überrascht worden und schlimmer, als was ich befürchtet hätte.
Man gewöhnt sich mit der Zeit dran, aber das dauert. Und es kann am Anfang einfach sein, dass man auch psychisch ein bisschen so, obwohl man abnimmt, aber dass man durchaus ein bisschen auch in ein Tief hineinfallen kann und am Anfang sich denkt, hätte ich das doch nicht machen lassen, etc. Ja, also das ist was relativ normal ist, wird sich auch wieder legen. Aber es ist nur wichtig, dass es der Person, die sich operieren lässt, zu dem Zeitpunkt psychisch gut geht, psychisch stabil ist.
Gute Vorbereitung und viel Aufklärung seitens der ÄrztInnen ist also zentral, um so eine OP und auch die Zeit danach gut zu überstehen.
Aber jetzt mal Klartext. Wenn man sich für eine OP interessiert, welche Vorbereitungsschritte kommen da auf einen zu?
Also wenn man sich für eine Operation interessiert, ist es so, dass man sich in eine der Ambulanzen eben, die chirurgisch solche Operationen anbietet, vorstellt. Oft werden die Patienten auch zugewiesen über den Hausarzt oder über den Internisten. Dann schauen wir uns mal im Vorfeld an, kommt der Patient prinzipiell in Frage, welche Operationen sind die jetzt von meinem ersten Anamnesegespräch, die wir am ersten durchführen würden. Und dann ist es so, dass ein ganzer Block von Untersuchungen kommt, die gemacht werden müssen. Das dauert dann oft je nach Organisationstalent auch des Patienten zwischen, sage ich jetzt mal, 3 und 9 Monaten. Da muss gemacht werden eben das diätologische Gutachten, das psychologische Gutachten, eine Gastroskopie, verschiedene weitere Untersuchungen wie ein Ultraschall, in manchen Fällen auch eine Knochendichtemessung oder eine 24-Stunden-Perimetrie, eine Refluxmessung. Und wenn diese ganzen Untersuchungen dann da sind, dann schauen wir uns noch einmal die Befunde durch, legen dann auch diese Befunde der Krankenkasse vor mit einer Bitte um Kostenübernahme und teilen dann die Operation ein. Ab diesem Zeitpunkt ist die Wartezeit dann noch ungefähr 1 bis 2 Monate. Aber dieser gesamte Prozess dauert meistens von der Erstvorstellung bis zur Operation dann zwischen, sage ich jetzt mal, 6 und 12 Monaten. Also in den letzten Jahren kann man sagen, dass die Adipositaschirurgie vor allem einerseits sehr sicher geworden ist. Also es gibt auch verschiedene Studien, die zeigen, dass es ungefähr vergleichbar ist mit dem Risiko wie einer Gallenblasenentfernung. Und was noch ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass wir vor allem versuchen, sehr spezifisch die richtige Operation für den richtigen Patienten zu finden. Also dass nicht sozusagen eine Operation für alle Patienten passen muss, sondern dass wir sehr gut versuchen, die Patienten zu charakterisieren und dann zu schauen, dass wir die möglichst passende Operation für Sie finden.
Ich habe einen SADES bekommen. Das ist ein Magen, also nicht nur eine Magenverkleinerung, sondern ein Bypass. Das heißt, der Magen oder mein alter Magen ist zu 80% entfernt worden, was mir gesagt worden ist. Es wird ein Schlauchmagen gebildet, wie es genau heißt, und der Darm wird anders geführt. Das heißt, der Darm ist beim SADES vom Magen getrennt worden und ca. 2 Meter später wieder angenäht worden. Somit ist mir erklärt worden, hat man durch den Schlauchmagen eben das Hungergefühl weg und das Sättigungsgefühl ist wieder da. Und durch einen verkürzten Darm ist auch die Nährstoffaufnahme verringert. Der Darm hat nicht so viel Zeit, dass er sich sämtliche Nährstoffe nimmt.
Okay, in Martins Fall war es also ein Magenbypass. Aber es gibt einige weitere Operationsmethoden, die Dr. Felsenreich für uns zusammengefasst hat.
Also zu den Operationen selber ist es so, dass es sehr unterschiedlich ist, wo man in der Welt so in ein Spital geht, welche Operation man dann wirklich auch bekommt. In Europa ist es am ehesten so, dass man wirklich versucht, eben sehr spezifisch auf den Patienten einzugehen und auch verschiedene Operationen anzubieten. Wir im AKH haben eigentlich für eine primäre Indikation, also für eine Erstoperation, bieten wir derzeit 4 verschiedene Operationen an. Das sind einerseits 2 verschiedene Arten von Magenbypassen, den Omega-Loop-Magenbypass und den Y-Ruhm-Magenbypass. Da schauen wir uns auch an, hat der Patient vor der Operation Sodbrennen und Reflux oder nicht. Je nachdem machen wir dann die eine oder andere Operation. Dann haben wir relativ neu, also seit ungefähr 7, 8 Jahren, eine Operation, die nennt sich SADS. Das ist eine Kombination aus einem Schlauchmagen, einer Sleeve-Gastrektomie und einem Magenbypass. Das ist die derzeit stärkste Operation, die wir haben und machen wir vor allem bei besonders schwergewichtigen Patienten, die auch ausgeprägten Diabetes oder andere Komorbiditäten haben. Und bei einem Sleeve-Gastrektomie, die eigentlich die weltweit häufigste Operation ist, die machen wir derzeit im AKH eher bei Sonderindikationen, weil es auch einige Nachteile wie Sodbrennen und Reflux und auch Weight Regain geben kann. Und deswegen sind wir eher auf der Seite von den Magenbypassen derzeit, ja. Wenn man sich überlegt, so eine Operation zu machen und wenn man auch innerhalb dieser Kriterien ist, dass man dann wirklich zu einem Einzelgespräch in die Ambulanz kommt und da geht es noch gar nicht darum, dass man jetzt eine Entscheidung zur Operation treffen muss oder nicht, sondern dass man sich einfach mal informiert, was für eine Operation wir prinzipiell in Frage kommen, was wäre das erwartete Outcome, kann ich damit rechnen, dass die Beierkrankungen besser werden oder nicht, wie viel Gewichtsverlust ist möglich oder auch nicht, und dass man im Vorfeld eben solche Sachen klärt und man muss sich dann auch nicht gleich entscheiden zur Operation oder nicht, sondern man kann dann einfach sich die Informationen nehmen, kann dann mal 3 Monate darüber nachdenken und sich dann auch dafür entscheiden oder eben auch nicht. Ja.
Und was ich mich auch gefragt habe, gibt es eigentlich auch Kontraindikationen für eine OP, also Faktoren, die dagegen sprechen, dass man sich einer Adipositas-Operation unterzieht?
Also natürlich, eine der Kontraindikationen ist, wenn der Patient eben nicht die Höhe des BMIs hat zur Indikation. Das ist sehr wichtig. Wichtiger Punkt ist auch, die Patienten müssen im Vorfeld gut darüber aufgeklärt werden, dass sie erstens lebenslang Vitamine einnehmen müssen und auch zweitens, dass sie regelmäßig bis an ihr Lebensende auch zu Kontrollen kommen müssen, wo man die gesamten Vitamine, Spurenelemente, Elektrolyte und so weiter im Blut nachmisst. Das wird auch mit psychologischen Gutachten angeschaut, ob das der Fall ist.
Ein weiterer Ausschlussgrund wäre Abhängigkeitserkrankung. Wenn jetzt jemand von Alkohol oder Substanzkonsumabhängigkeit betroffen ist, die nicht behandelt ist, bitteschön, dann müsste man im Vorfeld eben da auch einmal ansetzen. Dann gilt es auch natürlich, Essstörungen im Vorfeld sichtbar zu machen oder auszuschließen. Wenn jemand von einer Essstörung wie dem Binge-Eating oder der Bulimie betroffen ist, dann heißt das auch nicht, dass es ein Verbot ist für die Operation, sondern dann muss man die behandeln. Wenn die behandelt sind, die Symptomatik entweder abgeschwächt oder verschwunden ist, dann ist es durchaus möglich, auch die Operation zu haben. Aber auf jeden Fall gehören alle Personen, die im Vorfeld solche Störungsbilder aufweisen, behandelt, bevor sie zur Operation gehen.
Also man muss im Vorfeld sich sehr viel mit der Operation auseinandersetzen. Besonders hervorzuheben ist auch das diätologische Gutachten, was hier gemacht wird. Das ist ein Einzelgespräch über 1,5 Stunden. Die Patienten haben auch bei uns eine diätologische Gruppenschulung noch, wo wirklich einzelne Fragen dann noch einmal genau besprochen werden. Es ist auch sehr wichtig, im Vorfeld dem Patienten zu beschreiben, wie das Essen nachher sein wird. Also das Essverhalten ändert sich doch massiv. Man isst dann mehrmals täglich sehr, sehr kleine Portionen. Es kann auch sein, dass man das eine oder andere Essen dann nicht mehr so gut verträgt oder dass sich sogar der Geschmack verändert. Und je besser die Patienten da im Vorfeld darüber aufgeklärt sind und das wissen, desto besser können sie auch danach damit leben, dass sich das eben geändert hat.
Jetzt ist es halt so, dass ich mir selber klar gemacht habe, sei froh, dass es wieder so funktioniert. Wie gesagt, gehst halt gerne essen in ein Lokal und du musst halt zur Kenntnis nehmen, das, was vorher früher gegangen ist, geht nicht mehr. Nicht? Du kannst nicht von allen kosten, das gerne kosten würdest gerade. Du musst dann taktisch essen, nicht wirklich einmal mehr auf die Nachspeisen fixieren und einmal mehr auf die Hauptspeisen, aber alles geht halt nicht.
Was jetzt auch noch dringend erwähnt werden muss, ist, dass auch wenn man sich einer Operation unterzieht, sollte trotzdem am eigenen Essverhalten gearbeitet werden. Magister Barbara Andersen erklärt, warum.
Das Essverhalten kann im Vorfeld schon ganz deutliche Hinweise darauf geben, dass es nach der Operation wieder zu einer Gewichtszunahme kommen kann. Also man kann ja auch, wenn man diese Operationen hat, sein gesamtes Gewicht wieder zunehmen. Also das ist auch ganz wichtig, dass man das weiß im Vorfeld. Und es gibt einfach Essverhalten, das das begünstigt. Und das sollte man sich im Vorfeld auch anschauen und einfach dann entweder mal aufklären darüber, darauf hinweisen, versuchen vielleicht an dem Essverhalten ein bisschen was zu ändern, zu schrauben, damit man eben langfristig mit der Operation Gewicht reduziert und nicht dann eben, man wird operiert und ungefähr 4-5 Jahre später steigt die Gewichtskurve wieder deutlich an und man ist wieder dort, wo man vorher war, was für die Betroffenen, denen das passiert, ganz furchtbar ist, weil sie das Gefühl haben, sie sind ein doppelter Versager. Jetzt haben sie ihr ganzes Leben lang nicht geschafft, das Gewicht unter Kontrolle zu haben. Und dann haben sie die Operation und dann nehmen sie wieder zu. Und da kommen dann viele auch nicht mehr, weil sie sich denken, okay, mir kann eh niemand helfen. Und das ist besonders, also das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Es ist aber auch ganz wichtig zu wissen, dass man wieder zunehmen kann und dass man dann eben Dinge verändern muss. Deswegen ist eben die Abklärung im Vorfeld wichtig, die diätologische, aber auch die psychologische.
Ich merke jetzt, dass das Zwischendurchessen, das wieder anfangen und ist auch teilweise wieder da. Und da musst du halt wirklich selber auf die Finger hauen und sagen, tu mal nicht. Weil, wie gesagt, wenn man wirklich noch isst, wenn man Hunger hat, kann man so einige Zwischenmahlzeiten schon auslassen. Ne? Am Anfang halt nicht, aber das wird auch gesagt, du sollst am Anfang eben deine 5-6 Mahlzeiten am Tag essen, weil es geht einfach nicht. Aber dann mit der Zeit, wo eben die Portionen wieder größer werden, dann musst du halt anfangen, dass du dann wieder ins alte Muster fällst mit nichts zum Tun, nimmst irgendwas, ne? Das geht ja. Aber das sollte man dann halt nicht.
Und für Martin ist die Angst vor dem erneuten Zunehmen nach jahrelangem Kampf mit dem Gewicht auch heute, nach seiner Operation, noch immer präsent.
160 waren das meiste. Bei der Operation waren es dann 150. Mit dem Chirurgen hätte ich mich eigentlich geeinigt auf 90 Kilo, wäre so das Zielgewicht, was ich erreichen sollte. Bin dann auf 78 durch abgenommen, aber das wollte ich eigentlich gar nicht. Nur, wie gesagt, ich habe das unterschätzt. Am Anfang habe ich gedacht, 90 Kilo, ja, kein Problem, nimmst du halt auf die 90 wieder zu, aber das Problem ist halt, du kriegst die Panik, sobald du dem aufmachst. Obwohl du es eigentlich willst, obwohl der Chirurg sagt, nein, jetzt gerade kein Problem. Aber du hast, das ist eben auch so im Hinterkopf. Ne? Du fängst zum Zunehmen an und da war doch irgendwann einmal was. Ne? Kriegst sofort voll die Panik. Rauf aufs Rad oder zum Fitnesscenter und sofort. Am Anfang ist es überhaupt so, du bist komplett, du stehst 3-4 Mal am Tag auf der Waage und dann und schauen, ob alles passt. Ne? Das hat man dann selber gesagt, jetzt hör mich auf mit dem Blödsinn an. Und zwinge mich jetzt, dass ich einmal da jeden Sonntag stelle ich mich auf die Waage und nicht jeden Tag 3-mal.
Aber wie geht es Martin heute? Ist er immer noch glücklich mit seiner Entscheidung?
Man hört immer wieder Leben 2.0 oder neues Leben und das kann man sich gar nicht so vorstellen, aber im Endeffekt ist es wirklich so, du wirst von dieser Operation munter und es ist wirklich alles komplett anders, als was man war. Nach der ersten Untersuchung, nach 6 Monaten, war der Zucker im besten Bereich. Blutdruck bin ich mittlerweile von 3 Pulver am Tag auf einen halben herunter. Du bist fitter, du bist gesünder, bist agiler, nimmst alles auf einmal ganz anders wahr wieder. Essen ist anders, du viele Sachen eben, für die du vorher getötet hättest beim Essen, von denen graust du auf einmal, zumindest bei mir so. Die Portionsmengen, auf das muss man sich erst gewöhnen, dass man mit wirklich wenig satt ist. Das Problem ist, also es schmeckt alles auf einmal anders. Bei mir. So wurschtelt man sich ja durch die erste Zeit. Wie gesagt, was halt das Positive dabei ist, bei allen unangenehmen Nebeneffekten, also das Gewicht geht runter, ohne dass man Hunger hat. Das war das Wichtigste. Wenn man es halbe Leben lang Diät macht und Hunger leidet zum Abnehmen und das dann auf einmal geht von alleine, ist das schon super.
Man kann wirklich sagen, dass über 95% der Patienten wirklich sagen, das hätten sie wieder so gemacht. Man weiß auch sehr gut aus Studien, die sich wirklich die Lebensqualität anhand von Scores angeschaut hat, vorher und nachher, dass die Lebensqualität wirklich massiv zunimmt. Und da geht es vor allem um so Sachen wie, dass man wieder Sport machen kann oder spazieren gehen kann und dass man Schmerzen hat. Aber auch auf Beziehungsebene und so weiter gibt es dann sehr große Vorteile für die Patienten.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Adipositas-Chirurgie für einige Menschen wie Martin ein großes Stück Lebensqualität zurückbringen und viele Probleme lösen kann. Eine Operation ist jedoch ein besonders großer Eingriff in den Körper und wie wir heute gelernt haben, auch in die Psyche. Und natürlich gibt es auch Menschen, für die so eine OP aus den unterschiedlichsten Gründen nicht der richtige Weg ist. Denn wie bei allen Entscheidungen im Leben ist auch der Umgang mit Adipositas etwas sehr Individuelles.
Genau. Und es gibt zahlreiche Möglichkeiten, krankhaftes Übergewicht in den Griff zu bekommen. Wir versuchen in diesem Podcast wirklich alle zu beleuchten.
Wir bedanken uns bei unseren spannenden und sympathischen Gästen dieser Folge. Martin, Dr. Moritz Felsenreich und Magister Barbara Andersen für diesen Einblick in die Welt der Adipositas-Chirurgie.
Wenn ihr Fragen zu diesem Thema oder einem anderen rund um Adipositas habt, schickt sie gerne an podcast@big5health.at. Adipositas und ich, mein Leben mit der Erkrankung, ist ein Podcast des Vereins Big Five Health zur Wissensvermittlung über chronische Erkrankungen und Steigerung der Gesundheitskompetenz und Lebensfreude. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren. Die ersten 6 Folgen werden unterstützt von Novo Nordisk.